ARD Sounds.
6 Freikugeln, die unfehlbar treffen, immer. Doch die 7. gehört dem Teufel. Das ist die Krux von Karl-Maria von Webers, der Freischütz. Gleich ein voller Erfolg. Ein Publikumsliebling. Merchandising inklusive. In Zeiten der Dominanz französischer und italienischer Opern schafft der Instrumentenseelenforscher Karl-Maria von Weber etwas Besonderes. Eine Alternative. Und obwohl die Uraufführung 1821 in Berlin ist, kommt die erste deutsche Nationaloper aus Sachsen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle 2 Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Jetzt kann man freilich nicht sagen, dass Karl-Maria von Weber ein One-Hit-Wonder ist. Sein Einfluss ist natürlich viel, viel größer. Dennoch ist der Freischütz einfach sein bekanntestes und auch größtes Werk. Und wir haben es natürlich irgendwie auch alle in der Schule gehabt. Wie war das jetzt für dich, für die Recherche? Gab es überhaupt noch Überraschungen oder ist einfach alles schon klar?
Im Gegenteil. Also ich habe zum ersten Mal vieles anders verstanden, vieles neu verstanden. Also für mich war wirklich vieles neu an dieser Oper, obwohl ich eben auch schon in meiner Kindheit gesungen habe, wir winden dir den Jungfernkranz. Es liegt eine gewisse Zeit zurück, seit ich die Oper zum letzten Mal gehört habe. Und wie das so ist, wenn man so Bücher wieder liest, wenn man Musik wieder neu hört, man entdeckt andere Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Schluss zum ersten Mal für mich völlig umgedeutet, was aber auch ein Ergebnis der Gespräche mit den Gesprächspartnerinnen war. Ich sehe das nicht mehr so als Happy End, wie ich es vorher gesehen habe. Ich fand die Musik diesmal aufregender, als ich sie in Erinnerung hatte tatsächlich. Und auch die Frage, mit der wir uns ja befassen in diesem Podcast, warum gilt diese Oper als erste deutsche Nationaloper, hätte ich vorher nicht so ohne weiteres beantworten können. Jetzt kann ich's.
Ich würde sagen, darüber und auch noch vieles mehr reden wir in unserem Nachgespräch. Aber jetzt erstmal das Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Kommt ein schlanker Bursch gegangen, von Locken oder braun.
Was für eine Überraschung. Das kommt wahrlich unverhofft. Quasi mitten in der Unterhaltung hebt die Gesprächspartnerin an zu singen.
Das war die erste Arie des Ännchens aus dem Freischütz »Kommt ein schlanker Bursch gegangen«. Und diese Rolle hat Weber auf Wunsch seiner Frau Caroline in die Oper hineinkomponiert. Also das Ännchen war erst gar nicht vorgesehen. Das ist quasi die lustige Rolle, die Gegenspielerin zu Agathe. Die Agathe eher die traurige und das Ännchen ist eine, die ist immer sehr, sehr positiv motiviert und ja, lebenslustig. Und diese Rolle habe ich sehr lange auf der Felsenbühne Rathen gesungen, auch bei den Domstufenfestspielen in Erfurt. Und das war wie so eine Art Leibrolle in meinem ersten Sängerleben sozusagen.
Sagt Romy Donat. Ihren spontanen Soloauftritt gibt die Leiterin des Dresdner Karl-Maria-von-Weber-Museums, die gleichzeitig die Geschicke des Museums der Dresdner Romantik im Kügelgenhaus lenkt.
Im Garten des Karl-Maria-von-Weber-Museums, das ist ein ehemaliges Winzerhaus, in dem Karl-Maria von Weber die Sommermonate verbrachte, während er im Schloss Pillnitz die Hofkapellmeistertätigkeiten ausgeführt hat. Er hat also dort Opernaufführungen geleitet, er hat die Tafelmusik gestemmt und er hat auch Kantaten aufgeführt und kleine Orchesterwerke.
Durch die Wälder, durch die Aue, zog ich leichtens ins Dahin.
Das Haus und dessen Lage hat Weber überaus gemacht.
Das Haus steht in der Nähe vom Schloss Pillnitz in einem Ortsteil Dresdens genannt Hosterwitz. Und zu Webers Zeiten gab es hier nur wenige Häuser und dieses Winzerhaus hatte quasi eine Alleinlage, idyllisch in den Weinbergen. Es war von Weinranken umgeben, also es gibt viele alte Darstellungen, wo man sieht, in welcher Idylle Weber lebte. Und er genoss die Abgeschiedenheit hier, denn hier wurde er nicht durch fragende Besucher belästigt, sondern hier hatte er Ruhe, hier hatte er Muße zum Komponieren. Er hat ausgedehnte Spaziergänge in die sächsische Schweiz oder in den nahegelegenen Keppgrund getan. Und durch diese Spaziergänge soll er auch zu seinen musikalischen Ergüssen inspiriert worden sein.
Allerdings ist unsicher, ob Weber hier tatsächlich eine einzige Note für den Freischütz komponiert hat.
Denn dieser Nachweis fehlt leider in den Tagebüchern oder Briefen von Karl Maria von Weber. Was wir aber wissen, ist, dass er sich hier in Hosterwitz mit Friedrich Kind, dem Librettisten des Freischütz, getroffen hat. Und mit ihm hat er natürlich über den Freischütz gesprochen, über das Konzept, über inhaltliche Fragen. Und deshalb kann man schon sagen, hier in dieser Atmosphäre ist der Freischütz geboren worden. Und vor allen Dingen gerade die umgebende Natur, diese herrliche sächsische Schweiz mit ihren Felslandschaften, soll Weber inspiriert haben. Es gibt in der sächsischen Schweiz auch eine sogenannte Wolfsschlucht, von der man lange Zeit ausging, dass sie eben tatsächlich der Ort ist, der als Vorbild für die Wolfsschlucht im Freischütz gedient haben könnte.
Das Karl-Maria-von-Weber-Museum selbst ist momentan nicht zu betreten.
Denn es wird für eine denkmalgerechte Instandsetzung vorbereitet. Es fanden jetzt erste Untersuchungen statt. Man hat also die Böden geöffnet. Man hat vor allen Dingen die Farbschichten an den Wänden untersucht, um festzustellen, welche Farbschicht war denn zu Webers Zeiten aktuell, welches Alter hat das Gebäude, welche Bauphasen gab es. Und diese Untersuchungen dauern noch an und ab nächstem Jahr soll die Instandsetzung beginnen und dann hoffen wir auf eine Wiedereröffnung 2028.
Eine Alternative bietet vielleicht das Museum der Dresdner Romantik im Kügelgenhaus mit der Ausstellung »Wo Schatten wohnen«, E.T.A. Hoffmann, Karl Maria von Weber und das Dunkle in der Romantik.
Die Romantik ist eigentlich im Gegensatz zur Aufklärung eine Geistesepoche, die sich eben mit den Schattenseiten des Daseins befasst, also mit dem Unbewussten, mit den Träumen, mit den Geistern und Dämonen, die unser Leben heimsuchen. Und das ist ja genau die Thematik, die auch der Freischütz aufgreift mit der Wolfsschluchtszene, also mit dem Übersinnlichen, wo man versucht, quasi das Böse zu benutzen, um im Leben Erfolg zu haben. Und deshalb eben dieses Thema, wo Schatten wohnen, wo wohnen die Schatten, wohnen sie tatsächlich außerhalb von uns oder wohnen sie denn in uns? Ist es Traum, ist es Fantasie, wo kommt das Böse her? Diesen Fragen stellt sich die Ausstellung.
Karl Maria von Weber. Der komponierende Kollege Peter Tschaikowski hat ihn geschätzt.
Es gibt wohl schwerlich einen Komponisten, dessen musikalische Individualität so originell, eigenständig und gleichzeitig so sympathisch wäre. Das Sympathische an Webers Musik besteht vor allem in der Wärme, in der Unmittelbarkeit der Eingebung, in dem vollständigen Fehlen von Künstelei und technischer Anstrengung.
Auch Claude Debussy ist es lobesvoll.
Er erforscht die Seele der einzelnen Instrumente und legt sie mit behutsamer Hand bloß. Sie offenbaren sich ihm und geben ihm mehr, als er gefordert hatte.
Dieser Instrumentenseelenerforscher trifft im Januar 1817 in Dresden ein.
Es war mir ganz seltsam zumute, als ich den Berg herunterfuhr und die Stadt vor mir liegen sah, in deren Mauern ich einen festen Stützpunkt für mein ganzes Leben suchen muss. Gott gebe seinen Segen dazu, und was an mir liegt, soll geschehen, so viel in meinen Kräften steht.
Weber kommt, um dem frisch installierten deutschen Operndepartement des Hoftheaters Leben einzuhauchen. Theaterdirektor Heinrich Fitztum von Eckstedt setzt sich vehement für ihn ein, wohl auch wissend, dass es an der Zeit ist, der Dominanz italienischer und französischer Opern angemessen zu begegnen.
Ich denke, das war eben die damalige Strömung nach den Napoleonischen Kriegen, ne? Dass Deutsche auch präsenter zu machen, auch in der Kultur. Das ist die Bestrebung. Man wollte eben nicht mehr immer nur konsumieren bei den anderen Nationen, sondern man wollte dem mal was entgegensetzen in Deutsch. weil die Deutschen da quasi nach diesen Kriegen, glaube ich, auch wirklich auf der Suche waren. Was ist denn das Deutsche überhaupt? Sie hatten ja ihre Nation noch gar nicht. Sie waren auf der Suche nach ihrer Identität.
Schätzt die Musikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Karl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe Solveig Schreiter ein. Die Musikwissenschaftlerin Andrea Hammes von der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden verdeutlicht, wie trickreich Graf Fitztum von Eckstedt agiert, um Weber als Chef der deutschen Oper zu etablieren.
Der Hof hatte an einer deutschen Oper erstmal überhaupt kein Interesse. Der hatte die italienische Hofoper, die er finanziert hat, die galt als besonders für den Adel geeignet, als besonders exklusiv. Und als Fitztum von Eckstedt dann sagte, oh, wir sollten eigentlich auch deutschsprachige Musiktheateraufführungen an den Hof holen, hat der König erstmal gesagt, nö, das finanziere ich nicht. Dann hat der König aber Leipzig das Privileg erteilt, ein eigenes Theater zu gründen. Dort wurden nämlich bislang die Schauspielaufführungen von Schauspielern des Dresdner Hofschauspiels bestritten. Die haben dort natürlich auch Einnahmen generiert, weil sie eben Eintrittskarten verkauft haben. Das ist mit diesem Privileg für Leipzig weggefallen. Und dann hat Fitztum von Eckstedt gesagt, Achtung, dann lass uns doch in Dresden unser Repertoire erweitern, deutsches Musiktheater mit aufführen und die Einnahmen können dann diese Lücke füllen. Also das war sehr geschickt argumentiert.
Bevor sich Weber ans eigentliche Werk macht, muss er erst noch einige Hürden aus dem Weg räumen oder damit umzugehen lernen.
Das deutsche Departement war dann Teil des deutschen Hofschauspiels und stand damit in einer Rolle als Schauspiel neben der italienischen Hofoper, die eigenständig war. Also war damit letzten Endes aber auch schlechter gestellt als die italienische Hofoper. Die hatten zum Beispiel professionelle Sängerinnen und Sänger, die hatte die deutsche Oper, die hatte Weber nicht.
Auch, dass Weber zunächst als Musikdirektor und nicht als königlicher Kapellmeister betitelt wird, behagt ihm nicht.
Er hat am Anfang sehr stark überlegt, ob er in Dresden bleibt. Also er wurde von dieser Entwicklung durchaus auch überrascht. Und es gibt einen Tagebucheintrag, 2 Wochen nachdem er nach Dresden kommt, wo er sagt, ich bin kein Kapellmeister geworden, ich überlege wirklich, die Stadt wieder zu verlassen. Das hat er sehr ernst gemeint. Er hatte ein Konkurrenzangebot aus Berlin, dort eben auch am Hoftheater zu arbeiten. Hat sich dann aber nach viel hin und her dafür entschieden, in Dresden zu bleiben, nachdem auch das Angebot in Dresden nachgebessert wurde und er zumindest den Kapellmeistertitel erhalten hat.
Weber zeigt sich reformbegeistert, führt den Taktstock ein, setzt auf den festen Theaterchor und intensive Probenarbeit, etabliert die neue, noch heute geltende Sitzordnung im Orchester. Und er steigert die Anzahl deutscher Musiktheateraufführungen pro Jahr von 1817 bis 1826 rapide. Wobei eine deutsche Oper durchaus auch eine französische sein kann, wenn sie denn in Deutsch gespielt wird.
Er hat den Theaterbetrieb unglaublich professionalisiert in Dresden und das wurde auch überregional wahrgenommen und war natürlich auch gut für die Reputation des Hoftheaters. Er hat aber den Theaterbetrieb als Gesamtes in den Blick genommen. Und das kommt für ihn aus seinem Opernbild letzten Endes. Er sagt nämlich, Oper ist ein Schmelztiegel der Künste. Da gehört eben nicht nur die Musik dazu, also das, worum er sich eigentlich kümmern musste als Dirigent, sondern da gehört genauso das Bühnenbild dazu. Dazu gehören genauso die Kostüme, die Aktion auf der Bühne. Und deswegen hat er sich um alles gekümmert. Also wir wissen, dass es so weit gegangen ist, dass er sich um die Beleuchtung der Bühne gekümmert hat. Das hätte er als Kapellmeister nicht tun müssen.
Die kompositorische Arbeit am Freischütz nimmt Weber bereits kurz nach seiner Ankunft in Dresden in Angriff. Den Stoff trägt der Komponist aber vermutlich schon wesentlich länger mit sich herum. Ausgangspunkt ist die gleichnamige Erzählung von August Apel aus dem Gespensterbuch.
Schon 1810 ist das Gespensterbuch ja herausgegeben worden und es ist nachgewiesen, dass er sich damals schon damit beschäftigt hat. Das geht aus den Lebenserinnerungen von Alexander von Dusch hervor. Und er hatte sich wohl damals auch schon mit dem Gedanken getragen, oder die beiden, dass sie daraus eine Oper machen wollen. Also damals hatte er dann offensichtlich noch an Dusch als Librettisten gedacht. Das Ganze ist dann aber im Sande verlaufen. 1817 dann hat er im Liederkreis, im Dresdner Liederkreis, den Friedrich Kind getroffen und mit dem dann beschlossen, diesen Freischütz auszuarbeiten.
Allerdings findet sich weder in Webers Tagebüchern noch in seinen Briefen ein Hinweis auf dieses frühe Kennenlernen des Stoffs. Das Libretto von Friedrich Kind nimmt rasch Gestalt an.
Der erste Aufschlag, der war sehr schnell vonstatten gegangen. Man sagt immer 10 Tage. Aber das war sicherlich nicht der Endpunkt der Arbeit. Also dann ging es natürlich im Detail daran, dass Weber angefangen hat zu komponieren und auch immer wieder sich mit Kind ausgetauscht hat und gesagt hat, oh, an der Stelle funktioniert was noch nicht so richtig, ich brauche hier noch mal eine Änderung. Und dann ging das hin und her in wirklich einer Zusammenarbeit.
Schon im März 1817 kann Weber seiner Verlobten mitteilen, wovon die fertige Oper handeln wird.
Ein alter fürstlicher Förster will seinem braven Jägerburschen Max seine Tochter und Dienst geben. Nur besteht ein altes Gesetz, dass jeder einen schweren Probeschuss ausführen muss. Ein anderer, boshafter, liederlicher Jägersbursche Kaspar hat auch ein Auge auf das Mädel, ist aber dem Teufel halb und halb ergeben. Max, sonst ein trefflicher Schütze, fehlt in der letzten Zeit vor dem Probeschusse und wird endlich durch Kaspar dahin verführt, sogenannte Freikugeln zu gießen, wovon 6 unfehlbar treffen, dafür aber die 7. dem Teufel gehört. Diese soll das arme Mädchen treffen. Der Himmel beschließt es aber anders.
Zu seinem musikalischen Vorgehen äußert sich Weber folgendermaßen.
In dem Freischütz liegen 2 Hauptelemente, die auf den ersten Blick zu erkennen sind. Jägerleben und das Walten dämonischer Mächte. Ich habe lange und viel gesonnen und gedacht, welcher der rechte Hauptklang für dies Unheimliche sein möchte. Natürlich musste es eine dunkle, düstere Klangfarbe sein, also die tiefsten Regionen der Violinen, Violen und Bässe. Dann namentlich die tiefsten Töne der Klarinette, die mir ganz besonders geeignet zu sein scheinen zum Malen des Unheimlichen. Ferner die klagenden Töne des Fagotts, die tiefsten Töne der Hörner, dumpfe Wirbel der Pauken oder einzelne dumpfe Paukenschläge. Wenn Sie die Partitur der Oper durchgehen, werden Sie kaum ein Stück finden, in welchem jene düstere Hauptfarbe nicht merkbar wäre.
Die Uraufführung des Freischütz plant Weber allerdings nicht für Dresden. Er vergibt sie nach Berlin. Genauer sagt er sie dem Generalintendanten der Königlichen Schauspiele in Berlin zu, dem Freund Karl Graf von Brühl.
Es existieren noch mehrere Briefe, die eben zeigen, dass man auch sehr stark im inhaltlichen Austausch war. Und Karl von Brühl war beispielsweise auch derjenige, der gesagt hat, die Oper soll der Freischütz heißen. Denn Karl Maria von Weber und Friedrich Kind hatten sich entschieden, um sich von der Ursprungsgeschichte abzugrenzen, eben diese Oper nicht der Freischütz, sondern die Jägersbraut zu nennen, was ja ein völlig anderer Titel wäre. Und da hat Karl von Brühl ganz klar gesagt, nein, wir bleiben bei der Freischütz und hat also da ein Statement gesetzt und hat also für die Ursprungsgeschichte und diesen Namen gekämpft und hat sich auch durchgesetzt.
Dass Weber die Premiere nach Berlin gibt, liegt indes auch darin begründet,
dass Weber in Dresden das Sängerpersonal zu schlecht war. Er war mit seinem deutschen Departement Teil des deutschen Hofschauspiels und musste deswegen am Anfang seine Opernaufführungen mit Schauspielern bestreiten. Und das hat ihm als Komponisten natürlich nicht gereicht. Also wenn ich meine eigene Operuhr aufführe, da möchte ich ja, dass das möglichst optimal klingt, weil ich das ja das erste Mal auch der Welt vorstelle. Und das war für ihn in Dresden einfach nicht gegeben.
In voller Schönheit ist der romantische Freischütz erstmals im Juni 1821 am Königlichen Schauspielhaus in Berlin zu hören. Der Erfolg enorm. Weber spricht von unglaublichstem Enthusiasmus, berichtet von fliegenden Gedichten und Grenzen. Von der ungeheuren Wirkung des Werks malt Heinrich Heine ein für ihn durchaus typisches Bild. Obwohl er den Freischütz vortrefflich findet, flucht er 1822 beim Gang durch das alltägliche Berlin.
Dort wird der Jungfernkranz von einem Lahmen abgeorgelt, hier wird er von einem Blinden heruntergefiedelt. Der Jungfernkranz ist permanent. Wenn der eine ihn beendigt hat, fängt ihn der andere wieder von vorn an. Aus allen Häusern klingt er mir entgegen, jeder pfeift ihn mit eigenen Variationen. Ja, ich glaube fast, die Hunde auf der Straße bellen ihn.
Der Freischütz erwirbt sich bald den Ruf, eine echt deutsche Oper zu sein, eine deutsche Nationaloper. Was die Oper deutsch macht?
Der Freischütz nimmt eine Sonderstellung ein unter den Opern der Romantik überhaupt. Er ist in deutscher Sprache, deshalb natürlich deutsche Oper. Er nimmt deutsche Volkslieder auf oder hat den Anklang an deutsche Volkslieder. Also Weber verwendet bewusst einfache Melodien, die sehr eingängig sind und die dann auch von jedem nachgesungen werden konnten. Und die gesamte Handlung spielt in einer, ich sage jetzt mal, typisch deutschen Umgebung, nämlich in einem Försterhaus, in einem typisch deutschen Wald, im romantischen Wald. Und das war eine Art Identifikationsmoment für die damalige Bevölkerung, die sich sozusagen das erste Mal auf der Bühne richtig wiedergespiegelt sah. Also es ging nicht mehr um Könige und um Prinzessinnen, sondern es spielte in einer ganz normalen, einfachen Welt, mit der sich jeder identifizieren konnte und die auch jeder kannte. Auch die Schützenfeste, dieses traditionelle Jägertum, das war was, was die Menschen kannten und was sie begeisterte.
Nun ließe sich natürlich einwerfen, deutschsprachige Opern sind ja vorher auch schon komponiert worden, die Zauberflöte etwa.
Aber die Geschichte ist eben nicht so urdeutsch, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also auch bei Fidelio, Beethoven war ja auch vorher, ne? Also das spielt in Spanien. Also das ist quasi klar, sie singen auch Deutsch, aber ich glaube, es war eben auch diese Geschichte über Menschen aus dem Volk, also über Menschen wie du und ich, ne? Max und Agathe, die sich lieben, die zueinander finden wollen und die aber quasi einen Hinderungsgrund haben. Max mit seinen Versagensängsten und das sind alles so Sachen, damit konnten sich die Menschen, glaube ich, sehr, sehr gut identifizieren.
Allerdings, in Webers Augen ist der Freischütz nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Oper für die Deutschen. Da steht ihm die Euryanthe von 1823 wesentlich näher.
Also er sagt immer, die Oper, die der Deutsche will, das ist ein in sich abgeschlossenes Kunstwerk. Und das führt für ihn dazu, dass die Euryanthe als erste Oper eigentlich durchkomponiert ist. Das heißt, sie hat keine gesprochenen Dialoge mehr. Da geht die Musik ineinander über. Es gibt keine abgeschlossenen Nummern mehr. Und das hat die Leute in meinen Augen damals schlichtweg überfordert.
Der Freischütz. Eine deutsche Oper, die um die Welt geht, die bis heute gespielt wird. Und schon kurz nach der Berliner Uraufführung in London, Wien oder Paris zu sehen ist. Am 26. Januar 1822 ebenso in Dresden. Um 6 Uhr abends geht es los. Natürlich dirigiert von Karl Maria von Weber höchst selbst.
Geschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Die Deutsche Oper kommt aus Sachsen. Karl Maria von Weber und der Freischütz. Tom, ich fand es so schön, wie Karl Maria von Weber selbst sagte, die Oper ist ein Schmelztiegel der Künste. Mhm. Das hat mir irgendwie sehr gefallen. Mhm. Und ich finde auch diese Idee so toll. Ich habe das gelesen in einem anderen Feature auch, dass die Begeisterung damals, als dann der Freischütz auf die Bühne kam, dass es ja wirklich
Heine so plastisch beschrieben hat.
Ja, genau, die Heinrich Heine so schön plastisch beschrieben hat. Genau, und da gab es irgendwie halt auch so, also heutzutage sagen wir Merchandising, ne? Aber es gab Freischütz-Bier, Freischütz-Bänder, so zahllose Freischütz Schallschutzbearbeitung für den Hausgebrauch, genau, von Heinrich Heine. Und ich stelle mir irgendwie so schön vor, wie diese Oper die Leute so gepackt hat, ja? Mhm. Weil halt zum ersten Mal wahrscheinlich ja auch deren Lebenswelt irgendwie auf der Bühne war und
das
nicht irgendwelche Könige,
ne? Gespielt haben. Und das, dann ist halt dieses Volksliedhafte, was in der Musik steckt. Also wir binden ja den Jungfernkranz, das lässt sich prima singen.
Man möchte sich da eigentlich auch ein Fenster lehnen und sagen, es hat was von Populärmusik in einer gewissen Weise.
Genau,
wegen der
Popmusik.
Von der Anschlussfähigkeit.
Ja, genau,
so, ne?
Popmusik. Ja.
Ja, das war diese ganze politische Dimension von dieser Oper, finde ich eigentlich auch spannend. Also, das ist ja eine deutsche Oper, also erstmal auf Deutsch ist, genau, dass er halt diese Menschen da quasi auf der Bühne hat, dass irgendwie auch so diese deutschen Motive, ja, der Wald und all das mit drin ist.
Ich begreife das eigentlich mehr, ehrlich gesagt, so mehr als eine ästhetische Dimension, gar nicht mal so als eine politische Dimension, sondern mir ist eigentlich mehr so diese ästhetische Dimension wichtig. Sie befindet sich ja durchaus auf der Höhe der Zeit. Mhm. Sie ist kulturell weit worden, sie packt die Lebenswirklichkeit der Leute an. Dann gibt es halt diese dämonische Dimension, wenn man so will, auch dieses faustische. Also da ist eine ganze Menge drin und insofern sehe ich das mehr so als so eine Art, weil du hast vorhin gerade diesen Schmelztiegel angesprochen, so als eine Art kulturellen Schmelztiegel, der quasi so diese deutsche Nation als Kulturnation fasst.
Mhm.
So vielleicht, so als eine ästhetische Größe, ohne dass man jetzt immer gleich sagt, es geht hier um Politik. Ich meine, klar hat es auch eine politische Dimension.
Wir haben die Freiheitskriege, ne, diese Idee, dass diese Nationalidee, die dann kommt.
Aber selbst die formuliert sich ja hier eher auf eine ästhetische Art und Weise.
Ja, also auf jeden Fall nicht inhaltlich. Ne? Das ist klar. Für mich vielleicht auch eher der Punkt, wo ich das Politische sehe, ist, dass mir vor deiner Weltgeschichte gar nicht so sehr klar war, wie schwierig der Stand war, ich sag jetzt mal, was Deutsches auf der Opernbühne zu machen. Mhm. Also wenn man sich überlegt, dass da in Dresden, dass er kommt und er kann da was machen, aber die sagen, ja, Hofkapellmeister als Titel wäre es dann eher nicht. Gut, das kriegt er dann noch, aber es ist okay, du kannst dann Deutsch, aber dann kriegst du halt die ganzen gut ausgebildeten Sängerinnen und Sänger, die machen dann halt die italienischen oder französischen Opern am selben Hof.
Mhm.
Ne, dass es da diese Säulen so nach dem Motto gab. Und das hat mich dann schon überrascht. Weil
also diese italienischen?
Italienisch war es nur, genau. Und das fand ich dann schon spannend.
Mhm.
Und deshalb ein Grund ja auch, warum er nach Berlin dann geht. Weil das ist das, was mich immer gewundert hat, warum jemand, der ja nun in Sachsen ist, auch angestellt ist, wie das eigentlich kommt, dass die in Berlin uraufgeführt wurde.
Ja, aber das ist ja eigentlich nicht der Grund. Der Grund, dass sie nach Berlin geht, ist ja wirklich die Tatsache, dass das Sängerpersonal so schlecht ist. Insofern
genau,
ist
das
es schon,
meine ich.
Ja, insofern hast du natürlich recht.
Ja.
Indirekt ist es dann natürlich schon der Grund, weil das Personal so schlecht ist.
Aha.
In Dresden. Und die zweite Dimension ist, dass er den Brühl kennt. Also das ist ja dann eine ganz praktische Ebene, wie man die so aus dem Geschäftsleben, aus dem Kulturleben ja auch kennt. Also das ist ja eher die Dimension in dem Fall, würde ich sagen.
Was natürlich wiederum dann der Vorteil im Endeffekt für Berlin ist, weil dieser unglaubliche Erfolg der Oper, der Freischütz, natürlich dann damit verbunden ist.
Ja, aber die Vorbehalte, interessanterweise, sind da genau die gleichen. Also da gibt es ja auch diese Vorbehalte gegenüber dem Deutschen. Da gibt es auch dieselbe Konstellation. Brühl ist der Generalintendant, der setzt sich für Weber ein, während Preußens König die italienische Oper favorisiert. Und die haben dieselbe
Gemengelage.
Die haben dieselbe Gemengelage. Und in Sachsen ist es eben so, dass da eben der Fürstentum von Eckstedt ist und der sächsische König die italienische Oper bevorzugt. Also du hast zweimal genau dieselbe Konstellation.
Mhm. Gut, aber im Nachhinein, das ist ja das Gute von uns, können wir sagen, der Erfolg hat Karl Maria von Weber recht gegeben.
Genau.
Ich fand es auch schön, diese wertschätzenden Worte von Peter Tschaikowski, von Claude Debussy.
Toll.
Wie toll.
Ja. Also
wie
ich finde, so wie es Claude Debussy sagt, würde ich auch sagen, kann es auch nur ein Franzose sagen. Oder? Das ist wirklich.
Die wissen halt, wie sie mit Worten umgehen.
Ja, genau.
Aber ja, dass er da auch wirklich so geschätzt wurde. Ne? Das zeigt ja auch, dass es auf europäischer Ebene, also dass das schon spannend auch ist. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Charakter von Karl Maria von Weber? Weiß man da eigentlich was? Weil du hast ja dich jetzt ganz schön rein recherchiert.
Ich wollte gerade sagen, apropos Schätzen.
Apropos Schätzen.
Ja, genau. Also ich habe auch festgestellt, es gab so in den Gesprächssituationen mit den Gesprächspartnerinnen doch überraschend, also in dieser Eindeutigkeit dann doch überraschend positiven Bemerkungen über Weber. Man findet es ja sonst natürlich auch, aber oft weniger auf die Persönlichkeit, mehr so auf die Leistung, weil man hat ja doch ein paar Jahrhunderte dazwischen und da scheut man sich ja doch immer so ein bisschen dazu, zum Charakter und sowas zu sagen. Aber hier kommen eben so Äußerungen wie sehr demütig, sympathisch. Sympathisch fand ich sehr gut, weil das ist eine ganz ungewöhnliche Formulierung. Das finde ich gegen einen Mensch, den man lange nicht gesehen hat, würde ich sagen. Bodenständig, energiegeladen, strebsam, verantwortungsbewusst gegenüber der Familie. Das sind so ein paar Zuschreibungen, die man da getroffen hat. Interessant ist auch, dass er Humor besessen hat. Also er hat wirklich einen sehr guten Humor, wenn man mal in seine Briefe reinliest. Da gibt es so Überraschungen, würde ich sagen. Also er hat Haustiere besessen, unter anderem einen Affen. Ein Kapuzineräffchen. Er hat einen Affen, der heißt Schnuff. Der heißt Snuff. Eins von beiden.
Snuff oder Schnuff?
Ich habe jetzt beide Schreibweisen gesehen. Also insofern bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Im Gespräch ist er also nur die Schnuff. Und hat auch noch mehr Haustiere, Hund, Katze, Pferde, gab's alles. Muss auch sehr gesellig gewesen sein, bilde ich mir ein. Also ich glaube, der Weinkonsum muss relativ hoch gewesen sein. Und hat ja auch, also dieses Haus, dieser Garten. Also wenn ich mir vorstelle, dass es damals eben eine ganz abseitige Lage ist, dann musst du einen super Ausblick gehabt haben. Und das war sehr beeindruckend. Also das ist wirklich eine Erfahrung, die war schön. Also das ist so ein Ort, wo, wenn du da bist, merkst, oder du bildest dir ein, das ist ja immer sowieso nur eine Einbildung wahrscheinlich. Also du bildest dir ein, würdest du der Geschichte nahe sein und das ist aber auf einer gleichzeitig sehr ästhetisch, sehr angenehmen Art und Weise. Dann hatten wir auch noch Glück mit dem Wetter und so. Und als eben dann die Frau Dohner dann noch anfing zu singen, das war für mich dann echt der Hammer. Also
das war sowieso, dass sie singen kann und auch noch das leitet. Ich war total überrascht.
Ja, vor allem, wenn du mitten im Interview bist und damit ja nun gar nicht rechnest. Also, man hätte mir sagen können, okay.
Jemand hätte dich vorwarnen können.
Weiß nicht.
Aber wie schön, eine singende Gesprächspartnerin.
Ich fand das toll. Ja. Also ich war wirklich, das war wirklich was, wo ich echt gleich gesagt habe, damit gehe ich in den Beitrag rein.
Ja,
das
nehmen wir auf.
Ja.
Und nochmal, um auf den Charakter zurückzukommen, wenn man auch sagt, ich meine, ein Anzeichen dafür ist ja auch diese übertragene Geschichte, dass er die Rolle des Ännchen auf Rat seiner Frau mit reingeschrieben hat.
Überhaupt hat die einen größeren Einfluss auf die Entstehung der Oper. Sie hat auch den Eremiten um Auftritte gebracht in der Oper. Sie hat also seine Rolle verkürzt, damit die Oper mehr Schmiss hat, damit die gleich richtig nach der Obertüre richtig losgeht. Also das ist schon ziemlich genial.
Wo du das gerade sagst, erinnerst du dich noch daran, an das erste Mal, als du den Freischütz gehört hast? Weil für mich ist es ganz eindeutig, das war damals in der Schulzeit, das müsste, glaube ich, Grundschule gewesen sein. Und wir haben die im Musikunterricht gehört, die Oper. Und das ist ja eigentlich so eine Zeit, wo man so als Grundschulkind nicht ganz genau sich immer dafür interessiert, für solche Opern, weiß ich wie. Aber als dieser Anfang losging, vom Freischütz. Da haben alle zugehört. Da hat niemand irgendwie, ist da weggeträumt oder war gelangweilt. Da waren alle gebannt. Mhm. Und ich finde auch, die ist wirklich spannend. Mhm. Also die hat irgendwie genau alle Zutaten, finde ich irgendwie. Genug Drama, wie du sagst, Schmiss, ist für irgendwie interessant.
Na, ich habe die, glaube ich, wenn du mich so fragst, kenne ich die aus meiner Kindheit, weil meine Eltern viele so eine Klassikplatten hatten. Darüber kenne ich's. Und ich glaube tatsächlich, dass mich damals diese schmüssigen Dinger eher erreicht haben, Victoria und ja, also sowas halt. Also das
die
ist
Gassenhau.
So. Ja, ich glaube schon. Also da, naja, sowas halt. Also.
Nicht das in der Schlucht, in der Wolfsschlucht?
Genau nicht.
Das wäre ja, das war
ich
bei
glaub,
mir.
Ich glaube, echt?
Ja. Vielleicht bin ich auch ein bisschen dramatisch veranlagt.
Also ich finde das überraschend, weil, also eingängig sind ja die anderen Dinge und so in der Kindheit schon so komplexe Stücke.
Voll.
Okay, sei dir gegönnt.
Nein, aber auf jeden Fall, klar, spannend. Ja. Und der Einfluss einfach von dem Freischütz.
Gibt ja auch ganz viele Parodien dieser Oper zum Beispiel. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass man die Oper unter recht merkwürdigen Bedingungen aufgeführt hat. Man hat irgendwo dann die Oper statt mit Schüssen, mit Armbrüsten gespielt, Varianten sich ausgedacht. Ganz schnell sind damals viele Parodien entstanden im 19. Jahrhundert, weil die Oper eben so wahnsinnig populär war. Man hätte natürlich auch die ganze Geschichte tatsächlich ganz anders erzählen können. Mhm. Ich meine, wenn man sich das mal so nimmt, Karl Maria von Weber, der ja mit dem Vater groß geworden ist, der erstmal versucht hat, erfolgreiche Schauspielertruppen zu führen, die dann jedes Mal pleite gegangen sind. Er ist also meines Erachtens seiner Kinder sehr oft mit solchen Problemen konfrontiert worden. Mit dem Vater groß geworden ist, der auch unbedingt wollte, dass er so ein zweiter Mozart wird. Mhm. Der übrigens, er ist der Onkel von Konstanze Mozart. Man hätte auch diese ganze Story heute erzählen können als Geschichte Tellerwäscher Millionär. Mit dem Freischütz wird er ja tatsächlich ein großer Star. Zumindest hat er dann den Punkt erreicht, wo man sagen kann, er ist halt wirklich...
Er ist wer? Er ist ein Name.
...gemacht. Hm. Jetzt ist er wirklich berühmt. Jetzt kennt man ihn. Hm. Die Oper hat ja seinen Namen in die Welt getragen, auf jeden Fall. Hm. Und was ich noch sagen möchte, ohne Karl Maria von Weber wird es Richard Wagner nicht geben. Das ist tatsächlich so. Also selbst Richard Wagner hat ja mal gesagt, er wäre sein geistiger Erzeuger. Und dass musikalisch Weber eine ganz wichtige Zwischenstufe ist, bevor dann eben Richard Wagner seine Opern schreiben kann, ist unbestritten.
Die Deutsche Oper kommt aus Sachsen. Karl Maria von Weber und der Freischütz. Unsere Weltgeschichte dieses Mal gewesen. Und wir haben ja auch noch andere Weltgeschichten, die schon mal so ähnliche Themen auch hatten. Zum Beispiel fällt mir da ein, als das Reisen noch romantisch war, da waren wir doch auch in Sachsen.
Ja, genau. Für mich war das so ein bisschen so ein gefühlter erster, zweiter Teil. Das war ganz seltsam, weil erstmal war die Romy Donat ja da auch schon mit dabei. Und zum Zweiten habe ich ja da die Wolfsschlucht besucht, in der Sächsischen Schweiz. Also diese Wolfsschlucht, die ja Pate gestanden haben soll, angeblich für die Wolfsschluchtszene im Freischütz. Wo wir aber schon mal dabei sind, dann
Wagner,
wo der Lohengrin entstand, Wagnerstätten in Graupa, nicht weit weg von Pilnitz und Hosterwitz, also quasi um die Ecke.
Und ich muss noch dran denken, Tannhäuser, der Sängerkrieg, der niemals stattfand.
Genau.
Auch eine sehr spannende Weltgeschichte. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie auch in ARD Sounds. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns bei Fragen, Anmerkungen, Vorschlägen per E-Mail.
Weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.